Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzheldinnen-Podcasts Schwungmasse. Ich bin heute bei Luisa Lyon und freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Und damit hallo Luisa.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns und vielleicht kennen dich schon einige von unseren Zuhörerinnen, aber magst du immer noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so?
Ich bin Luisa, gerade 29, werde jetzt bald 30 dieses Jahr, komme ursprünglich aus Hamburg, aus dem Süden von Hamburg und bin dann aber mit 19 nach München gezogen für ein Praktikum. Und während diesem Praktikum habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, also bin irgendwie über dieses Thema Bloggen gestoßen, das war 2009, also jetzt 10 Jahre schon her. Und habe dann angefangen, meinen eigenen Lifestyle-Fashion-Blog, am Anfang war es sehr fashionlastig, zu starten. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auch über sehr persönliche Themen reden kann, die mich beschäftigen, wie damals eben mein Studium oder gescheiterte Beziehungen oder das Single-Leben und Reisen und so weiter. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Dann habe ich angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen. Instagram kam irgendwann dazu und habe dann noch studiert in München, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaft. Bin dann ein Jahr nach L.A. gezogen, 2014, und dann nochmal zurück nach München für eine TV-Show und jetzt aber seit einem Jahr in Hamburg und mache das jetzt tatsächlich seit, ich sag mal, ich glaube 5, 6 Jahren hauptberuflich, also Bloggen, Instagram, Social Media, und ja, bin quasi mit meinem Handy verheiratet oder mit meinem Laptop.
Ja, klingt auf jeden Fall total spannend und du bist auch eine der bekanntesten Influencerinnen. Das Thema Influencer ist ja auch ein bisschen, ja, manchmal negativ behaftet. Das ist ja oft irgendwie auch Influencer, die machen nur ein paar hübsche Bilder und jetten durch die Welt und lassen sich das schön bezahlen. Es kann ja nicht alles gewesen sein. Also ich stelle mir schon vor, dass es auch ein harter Job ist, das alles wirklich auch durchzuziehen. Vor allem, wie du sagst, schon seit ein paar Jahren da wirklich so erfolgreich zu sein. Was ist denn für dich wirklich, was heißt es, ein Influencer zu sein, und gibt es dann auch so negative Vorurteile, mit denen du regelmäßig zu kämpfen hast?
Ja, also definitiv, ich glaube, vor allem seit dieses Wort eben Influencer so bekannt geworden ist, ist es einfach von Anfang an sehr negativ belastet gewesen. Ich sage mal so, das eigentliche Wort heißt ja to influence, also jemand beeinflussen, was ich eigentlich gar nicht so verkehrt finde, wenn man es dann in dem Sinne positiv nutzt, weil man hat natürlich als Influencer oder Blogger oder jemand, der Content kreiert, die Möglichkeit, andere Leute zu beeinflussen natürlich, oder in dem Sinne eher hoffentlich zu inspirieren, vielleicht ihnen zu zeigen, was sonst noch so möglich ist. Und ich versuche halt immer, in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert zu liefern für meine Follower oder Leser, Zuschauer, wie auch immer. Ob das jetzt zum Beispiel, selbst wenn es eine Kooperation ist, wo es vielleicht um ein Produkt geht, dass ich sage, hey, ich bekomme noch einen Code für die dazu, einen Gutscheincode, oder irgendwie, dass sie ein bisschen was sparen können, wenn sie einkaufen, wenn sie das auch kaufen möchten zum Beispiel. Ich versuche natürlich auch viel persönliche Themen mit reinzubringen. Da hat jeder einen anderen, da gibt es Leute, die sind nicht so persönlich oder machen ganz andere Themenschwerpunkte. Ich kann aber auch verstehen, warum es negativ belastet ist teilweise, weil natürlich ist es, wie glaube ich, in jedem Berufsfeld gibt es gute oder bessere und schlechtere Leute. Manche, die es ein bisschen ernster nehmen, andere, die damit sehr leichtfertig umgehen, natürlich auch teilweise Follower kaufen oder da Zahlen manipulieren, was natürlich weder für die Follower noch vor allem für die Kunden gut ist und dann natürlich insgesamt auf das ganze Feld schlecht abläuft, ne? Aber wir haben ja selber auch eine Social-Media-Agentur gegründet vor einem Jahr, Preach Media, und haben natürlich so beide Seiten, kriegen wir ja mit. Und es ist schon beeindruckend, was manche Influencer wirklich auch schaffen, ne? Also was dahinter steckt, auch von den Verkaufsvolumen, also was es auch für einen Mehrwert für Firmen teilweise wirklich hat, mit Influencern zu arbeiten, eben wenn man das gerade vergleicht jetzt zum Beispiel mit klassischen Medien, ne? Wie zum Beispiel einer Zeitung oder einem TV-Kanal, Radio-Werbung, also anderen Werbemöglichkeiten. Aber ja, das ist natürlich, gibt es da gute und schlechte. Es steckt natürlich super viel dahinter. Also die meisten Leute sehen natürlich irgendwie das, was man innerhalb von, weiß nicht, 2 bis 5 Minuten auf Insta-Stories oder Snapchat oder wo auch immer zeigt. Und das sind natürlich meistens die tollen, positiven Momente, wenn man vielleicht auf Events unterwegs ist, reisen kann, in tollen 5-Sterne-Luxushotels unterwegs ist, Klamotten oder Produkte zugeschickt bekommt. Aber die ganze Infrastruktur vor allem, die dahinter steckt, das sehen halt viele nicht, ne? Also ich habe 2 Angestellte in dem Sinne, beziehungsweise die frei für mich arbeiten, aber sehr, sehr regelmäßig. Dann habe ich nochmal 3 andere, die regelmäßig für mich Projekte arbeiten. Ich habe super viele Leute, ne, denen ich als selber auch Geld zahlen muss, wo die Rechnungen ständig gestellt werden. Und das sieht man natürlich einfach nicht so.
Ja, klar.
Und der ganze Papierkram, also ich meine, das kennt, glaube ich, jeder Selbstständige vor allem. die ganzen Steuern. Auch heute saß ich wieder 2 Stunden an Steuern, Belege einscannen. Und da habe ich sogar Hilfe. Also ich habe eine Steuerberaterin, die sich auch schon um viel kümmert. Und trotzdem muss man da ja viel vorbereiten. Und natürlich auch Finanzen verwalten. Ne? Das sind dann auch so Sachen, je länger man das macht und je länger man selbstständig ist und je älter man wird und auch eben weiß, dass man keine Rente zum Beispiel bekommt, ist ja auch immer so ein bisschen Druck da. Ne? So, hey, wie lange geht das noch gut? Jetzt gerade boomt es, also ein super toller Job und man kann sehr viel Geld verdienen, definitiv. Aber es könnte auch theoretisch morgen vorbei sein. Oder angenommen, eine Plattform wie Instagram würde gehackt werden oder ne, wird irgendwie geschlossen, dann haben unglaublich viele Menschen einfach keinen Job mehr. Und das ist, glaube ich, so ein Druck, der nicht immer da ist, aber unterbewusst irgendwo immer so ein bisschen mitschwingt. Ne? Deswegen, es gibt sicherlich viele, die auch versuchen, alles mitzunehmen, was geht, weil man nie weiß, so ist es morgen vorbei. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man da auch versucht, so ein bisschen gegenzusteuern und sich da eben Alternativen sucht und vielleicht nebenher noch Projekte aufbaut, die vielleicht auch nachher finanziell was dazu beisteuern. Und ja, das sind also Sachen, die nachher im Hintergrund laufen. Die sind vielleicht jetzt nicht so primär auf Instagram oder auf den Social-Media-Plattformen zu sehen, aber die laufen auf jeden Fall im Hintergrund.
Ja, ja, du hast ja gerade schon ganz viel erzählt, auch das Thema irgendwie, was hast du alles? Also du hast ein Unternehmen gegründet, du hast einen Blog, bist ganz viel auf Social-Media unterwegs, du hast, soweit ich weiß, eine eigene Schmuckkollektion, eine eigene Klamottenkollektion, du hast ein eigenes Duschgel, du hast deinen eigenen Podcast. Habe ich irgendwas vergessen?
Also es gibt noch ein paar, aber das war die wichtigste.
Okay, also auf jeden Fall ganz, ganz viele Dinge, die du so nebenbei machst, wie behältst du denn überhaupt den Überblick? Also ich meine, du hast gerade gesagt, du hast so 2, die dir immer regelmäßig auf jeden Fall Unterstützung da bieten, aber auch irgendwie eine Steuerberatung, aber also machst du das alles alleine oder wie kriegst du das hin, dass du wirklich alle unterschiedlichen Punkte, also ich meine Schmuckkollektion und jetzt irgendwie Instagram, okay gut, das könnte vielleicht auch zusammenpassen, aber so noch eine eigene Agentur gegründet zu haben, ist ja doch auf jeden Fall eine Herausforderung, das alles zu managen.
Ja, definitiv. Also ich bin auch generell ein chaotischer Mensch, deswegen ist es immer ganz interessant, das dann doch unter einen Hut zu bekommen. Nee, ich habe tatsächlich ein ganz, ganz tolles Team. Also ich habe eine ganz tolle Managerin, die ist jetzt kein, nicht von einem großen Management oder so, sondern mir war ganz, ganz wichtig schon immer, dass ich Leute habe, mit denen ich mich privat auch gut verstehe und die ich quasi anlerne und denen ich so beibringe, was mir wichtig ist, was wichtig ist für den und den Beruf, was wichtig ist zum Beispiel, um E-Mails zu beantworten, worauf kommt es an. Die trägt mir zum Beispiel auch alle, die macht den größten Teil meiner E-Mails, wobei ich selber auch noch 3 Postfächer habe, wo auch immer noch regelmäßig was reinkommt, aber so sie macht die Haupt, oder 4, glaube ich, aber die Hauptkooperationen gehen quasi über sie. Oder wenn ich dann mal eine Kooperationsanfrage bekomme, leite das direkt an sie weiter und sie verhandelt dann, schaut, ob das was ist, spricht natürlich mit mir in Rücksprache, ist das okay, wird das passen. Und dann trägt sie das zum Beispiel auch in die Kalender ein. Und das ist schon eine Riesenhilfe. Also allein so ein Strukturelement zu haben, dass man sagt, okay, ich habe auf dem Handy meinen Kalender, da steht alles drin, da kann ich morgens mal reinschauen oder für die nächste Woche schauen, was so ansteht. Dann habe ich natürlich meine ganzen To-Do-Listen. Ich bin ein Riesenfan von To-Do-Listen.
Ich auch.
Ja, aber machst du sie auf dem Papier oder am Handy?
Meist auf Papier. Ich finde es viel besser abzuhaken. Ich auch. Und dann irgendwann hat man die Liste fertig und kann sie wegschmeißen und eine neue anfangen.
Oder zerreißen. Ich bin genauso. Ich habe heute auch erst wieder irgendwie eine 3 Listen geschrieben und dann noch ein paar Sachen von letzter Woche sogar abgehakt, die ich dann letztendlich geschafft hatte. Man nimmt sich ja mal ein bisschen zu viel vor meistens,
ne? Ja.
Für einen Tag, aber auf eine Woche gesehen schafft man das dann doch. Genau, also ich bin ein Riesenfan von, ich habe noch einen Planer auch, so einen EFA-Planer, so einen Jahreskalender quasi, wo auch To-Do-Listen mit drin sind, das finde ich halt super praktisch, ne? Einfach, dass ich immer Sachen aufschreiben kann, abhaken kann, abarbeiten kann. Genau, meine Managerin, dann habe ich eine, die mir hilft, zum Beispiel meine Videos zu schneiden und meine Podcasts zu schneiden. Das ist auch schon mal eine ganz tolle Hilfe. Aber ich habe jetzt niemanden, der mir, sage ich mal so, im Alltag hilft jetzt mit dem Paketchaos oder solche Geschichten. Also keine Assistentin hatte ich mal eine Zeit lang in München. Aber es ist auch immer schwierig, weil theoretisch sind meine Arbeitszeiten so unregelmäßig. Ne? Und manchmal braucht man dann irgendwie, hat man nochmal abends um 10 so einen Arbeitsschub und gerade total Lust, das alles hier aufzuräumen oder Klarschrift zu machen, zu ordnen. Das ist dann immer ein bisschen komplizierter.
Heißt ja nicht ohne Grund selbst und ständig.
Genau, so ist es. Ja. Nee, aber ich habe auf jeden Fall ganz tolle Hilfe. Und bei unserer Agentur zum Beispiel, das macht mein Partner hauptsächlich. Mhm. Und da haben wir auch noch 2 Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Nochmal ein Videograf, ein Fotograf und eine, die sich auch da um die Kooperationen und E-Mails hauptsächlich kümmert. Und noch eine, die sich um Social Media kümmert. Und noch ein Team in L.A., also es ist dann doch ein bisschen größer.
Sogar weltweit, also nicht schlecht.
Genau,
Das ist auch immer eine Herausforderung. Ich meine, L.A. ist nochmal ganz andere einmal Kultur, aber ja auch ganz andere einfach Zeitzone.
Das ist genau der Punkt. Jeden Tag freue ich mich, wenn Dan hier abends um 10 anfängt zu telefonieren, weil dann ist L.A. langsam aufgewacht oder beziehungsweise eine gute Uhrzeit und dann geht es echt immer bis spät in die Nacht teilweise, dass die Phone-Calls haben oder irgendwelche Meetings haben, weil es natürlich echt schwierig ist mit der Zeitzone. Deswegen haben wir auch überlegt, ob wir vielleicht tatsächlich mal irgendwie Ende des Jahres mal ein bisschen länger hingehen, dass es ein bisschen leichter wird, weil gerade tatsächlich sehr, sehr viel in L.A. auch passiert und das einer unserer Hauptmärkte ist und ja, das ist tatsächlich ein kleines Problem mit den Zeitzonen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber es klingt ja wirklich total spannend. Du hast es vorhin schon angesprochen, Thema Selbstständige bekommen keine, also nicht automatische Rente, man muss sich alles irgendwie selber drum kümmern. Und hast du dann da auch irgendwie, wie gehst du da an die Finanzplanung ran? Also machst du das auch komplett selber oder hast du dann nur die Steuerberaterin, die dir da Unterstützung bietet? Oder wie hast du das ganze Thema Finanzen für dich aufgegleist?
Also ich, seit ich klein bin, interessiert mich total viel Geld im Sinne von, dass ich einfach gerne so, ich habe schon früher als Kind immer, wenn ich gebabysittet habe oder Sachen an dem Straßenrand verkauft, habe ich es immer gespart und eine Spardose getan und mir aufgeschrieben, wie viele Stunden ich irgendwas gemacht habe und dann immer gegengecheckt. Und da habe ich irgendwie schon, also ich würde sagen, ich kann ziemlich gut mit Geld umgehen. Ich bin aber auch ein Mensch, der sich gerne mal was leistet und auch gerne reist und dann das Geld auch gerne teilweise ausgibt. Aber immer zu einem Punkt, wo ich sage, nee, bis dahin, das ist okay. Aber das habe ich schon immer angefangen, dass ich eigentlich irgendwie gespart habe oder so ein Extrakonto zum Beispiel hatte. Und wo es dann irgendwann immer mehr Geld wurde und ich immer mehr verdient habe, kam natürlich zuerst die Steuerberaterin. Dann meine Mutter, die ist auch selbstständig, auch schon sehr lange. Und die hat mir natürlich sehr viel geholfen, gerade bei so Finanzthemen. Hatte mir dann irgendwann auch mal... Ich weiß gar nicht, woher das... Nee, genau, mein Ex-Freund hatte damals, den ich in München, mit dem ich zusammen war, der hatte damals schon sich auch eine Wohnung gekauft. Der war auch selbstständig und hat irgendwie von seinem gesparten Geld dann sich eine Wohnung damals gekauft, auch sehr, sehr klug. Da waren die echt noch so viel günstiger. Und hat sich dann quasi, hat das echt klug gemacht. Also er hat dann mit den Mieteinnahmen der ersten Wohnung quasi den zweiten Kredit finanziert und immer so weiter, sodass er mittlerweile, glaube ich, irgendwie 8 oder 10 Wohnungen hat.
Wow.
Und die teilweise echt schon abbezahlt sind, was Wahnsinn ist, ne? Vor allem in so einem jungen Alter. Und der war ein paar Jahre älter als ich, aber ist auch nicht signifikant älter.
Das wäre noch so eine weitere Frage gewesen irgendwie. Also ich weiß, dass du eine Immobilie hast und gerade auf der Suche bist nach einer zweiten Wohnung. Mhm. Ist es sozusagen dein einziges Steckenpferd, wo du sagst, darauf setzt du jetzt voll, dass du sagst einfach Immobilien und die vermieten ist genau dein Ding?
Ja, also Immobilien ist tatsächlich genau meins. Ich war jetzt heute beim Notar und habe die zweite Grundschuld eintragen lassen. Also ich
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Habe jetzt die zweite Wohnung und da sind auch schon Renovierungsarbeiten. Und genau, das sind irgendwie so Sachen, da habe ich gemerkt für mich. Habe das natürlich auch in Absprache mit meiner Steuerberaterin gemacht. Und mit meiner Mutter und mich mit anderen Leuten nochmal irgendwie unterhalten, die auch ein bisschen Ahnung haben. Und irgendwie fühle ich mich persönlich mit Immobilien tatsächlich am wohlsten, weil ich da irgendwie mittlerweile ganz gut Ahnung habe und ich selber auch einfach Immobilien liebe. Also ich liebe es, selber mir Immobilien anzuschauen, eine neue Wohnung zu kommen, auch bei anderen Leuten zu gucken, wie die eingerichtet sind, wo die leben. Und auch natürlich ist es sehr vorteilhaft, wenn man selbstständig ist, weil man relativ viel abschreiben kann, also relativ viel von den Steuern quasi absetzen kann. Und wir hatten auch mal kurz überlegt, jetzt tatsächlich uns eine eigene Immobilie zum selber drin wohnen zu kaufen. Aber da sind wir jetzt tatsächlich so ein bisschen von weggekommen.
Ja, vor allem mit dem Plan, eventuell nochmal nach L.A.
genau,
zu gehen.
Genau, vor allem wegen L.A., ja. Aber definitiv auch wegen L.A. Und auch, weil es tatsächlich, das haben ja auch immer schon alle Makler und jeder hat mir immer gesagt, so, es macht keinen Sinn, selbst alle, die Immobilien besitzen, sollten eigentlich wohnen trotzdem oft selber zur Miete. Ich habe es aber nie so ganz verstanden, jetzt habe ich mich damit wirklich nochmal beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass man einfach, wenn man eine Immobilie kauft, in der man selber wohnt, kaum was absetzen kann. So, ne? Und das ist einfach ein Riesenunterschied, jetzt wenn man selbstständig ist und sonst eben eine Immobilie vermietet. Und ja, Immobilien sind irgendwie total mein Ding, macht mir auch total Spaß. Ich interessiere mich auch für Aktien, also ich habe mal so ein bisschen angefangen, aber ich habe einfach irgendwie keine Ahnung davon. Also ich kann das überhaupt nicht vergleichen jetzt mit Immobilien. Immobilien sind für mich viel greifbarer, das ist etwas, was ich sehen kann, wo ich reingehen kann, wo ich Entschlüsse
habe. Ja, auf jeden Fall, genau, du wohnst ja auch schon immer irgendwo drin. Also du wohnst in der Wohnung, in dem Haus, deine Eltern haben schon wahrscheinlich irgendwo gewohnt. Und das ist natürlich viel, viel greifbarer, wenn man sagt irgendwie, ja... Das ist was zum Anfassen, das kann ich angucken, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Da gibt es kleine Wohnungen oder Riesenhäuser, aber alles dazwischen. Und es ist ja auch irgendwie so eine Generationenfrage. Also ich weiß auch von meinen Eltern irgendwie, das ist ja auch so ganz klar, Immobilien ist da super. Also Immobilien ist eine gute Altersvorsorge, auch irgendwie zum Drinwohnen. Da kann man sich ja drüber streiten, ob es jetzt irgendwie, wenn man selber genutztes Immobilien hat, das wirklich als Altersvorsorge sehen kann. Oder vor allem ja eben diese vermieteten Immobilien, die da einfach total spannend sind. Ich muss für mich gestehen, also ich finde das Thema super spannend, auch irgendwie, klar, irgendwie, meine Eltern haben auch ein Haus und haben das irgendwie abbezahlt. Und es ist einfach eine tolle Vorstellung, irgendwann so sein eigenes zu haben. Also ich kann diesen Reiz total nachvollziehen, ich kann auch voll nachvollziehen. Man hat irgendwie eine Wohnung in einer coolen Lage am besten noch und hat, wie dein Ex-Freund, vielleicht auch das Glück gehabt, irgendwie frühzeitig zugegriffen zu haben und gute Mietzahlungen zu bekommen, tolle Wertsteigerung auch zu haben. Ja. Aber natürlich ist es auch immer so, wo ja auch viele, also ich eingeschlossen, irgendwie so ein bisschen zurückschrecken, dass du halt einfach echt einen Batzen Eigenkapital dafür brauchst. So, also, das ist nicht stimmt. So, wir als Finanzheldin sagen immer irgendwie, ne, also Wertpapiere sind super geeignet, um auch mit einem kleinen Budget anzufangen, weil du durch diese Wertpapiersparpläne wirklich ab 25 Euro im Monat anfangen kannst. Mhm. Und dann über die Jahre wirklich halt einfach ein schönes Portfolio aufbauen kannst, wo du dann wirklich gut drauf aufbauen kannst. Ja. Viel flexibler bist vielleicht auch, weil du sagen kannst, irgendwie du steckst nach oben, du hast eine Gehaltserhöhung bekommen von 100 Euro und da sagst du, die Hälfte nimmst du einfach so, weil du das dir irgendwie was gönnen möchtest oder was auch immer. Und die andere Hälfte nimmst du zum Beispiel und steckst es in ein Depot und sagst halt, okay, dann erhöhe ich halt meinen Sparplan zum Beispiel um 50 Euro, also nur so beliebige Zahlen jetzt, dass man da einfach flexibel ist, wie möchte man das handhaben. Deswegen finde ich persönlich Wertpapiersparpläne großartig. aber ja, ich kann auch total nachvollziehen, dass es nicht halb so konkret ist und dass man auch so ein bisschen Berührungspunkte oder Berührungsängste davor hat, weil man nicht so oft in Berührung damit kommen. Die Deutschen einfach wirklich eine totale halb Angst vor der Börse entwickelt haben. Es ist alles nur totales Teufelzeug und nur was für Zocker und nur was für Reiche. Und das ist ja genau das, womit wir als Initiative versuchen, gegen vorzugehen und zu sagen, nee, es ist gar nicht so verkehrt. Also man kann da so viele verschiedene Produkte erhandeln. Also ein Wertpapier ist ja nicht nur ein genaues Produkt, sondern es ist ja eine Vielzahl an Produkten. Was ist für den einen irgendwie richtig, muss nicht zwingend für den anderen richtig sein. Man kann eben mit kleinen Summen anfangen und sich das irgendwie so Stück für Stück irgendwie aufbauen. Das finde ich persönlich den Reiz daran einfach total gut. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch in verschiedenen Podcast-Folgen schon mal erzählt gehabt, ich habe so seit 3 Jahren ein Depot. Und es war am Anfang für mich auch so, okay, das Depot aufzumachen ist einfach. Das geht, das sind 2 Klicks, so nach dem Motto, irgendwie bei deinem Online-Broker am besten, ist kostenlos und läuft dann einfach so. Aber dann zu überlegen, okay, und was will ich denn jetzt kaufen? Also möchte ich jetzt eine Aktie kaufen? Welche denn? Möchte ich einen Fonds kaufen oder einen ETF, so einen passiven Indexfonds?
Da geht es bei mir halt schon los. Genau. Ne? Dieses, ich finde, das ist so alles so verwirrend, wenn man, ich habe halt auch nicht BWL studiert, da denke ich mir manchmal so, oh, eigentlich hätte ich mal BWL studieren sollen, wobei ich nie gut in Mathe war und so.
Also ich habe BWL studiert, so einzugreifen. Ich habe das auch nicht gelernt.
Okay, ach so.
Ja. Also nicht im Geringsten. Okay. Also das ist tatsächlich auch, dass viele sagen, ja, ich brauche dafür total gut in Mathe sein. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es gibt 1000 Rechner im Internet, die alles für einen übernehmen. Ja. Und ja, klar, je nachdem, wie stark man einsteigen möchte und ob man jetzt halt irgendwie sagt, boah, ich möchte jetzt voll in Aktienhandel einsteigen irgendwie und möchte jetzt jeden Tag, weiß nicht, wie viele Aktien handeln, ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn man sagt, okay, ich möchte das aber langfristig anschauen und sagen irgendwie, okay, ich bin jetzt 32 und ich möchte es irgendwie für meine Rente haben und ich habe jetzt noch locker 30 Jahre Zeit und stecke, keine Ahnung, x Euro jeden Monat in einen ETF, der weltweit aufgestellt ist und lass es einfach laufen. Man muss ja nicht jetzt täglich irgendwie reingucken und auch nicht irgendwie der totale Mathe-Crack sein, um mich dann mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen und dann einfach, wie gesagt, sukzessive ein schönes Vermögen aufzubauen.
Ich glaube, das, wo ich vor zurückschrecke und wahrscheinlich auch viele andere, ist so dieses, dass es halt, ich meine, klar, im Endeffekt ist es nicht sicher, aber ich habe auch ein Wertpapier, so eine Anlage mal von einer Bank verkauft bekommen quasi und hatte auch relativ viel eingezahlt am Anfang. Und dann hatte ich aber nochmal mit einem anderen freien Finanzberater geredet, der meinte auch so, warum ich das gemacht habe. Ich so, naja, die hat das da so erklärt und so und so. Und ich habe mich damals auch schon nicht so ganz wohl gefühlt, dachte aber so, nee, ich muss das mal machen und so, ne? Und dann habe ich nochmal mit anderen Leuten geredet, also mit verschiedenen Leuten und alle meinen so, naja, an sich macht das schon Sinn, aber der genaue Fonds ist vielleicht nicht so unbedingt, ne? Und habe ich es auch runtergestuft und zahle jetzt immer noch ein bisschen ein, aber nicht mehr so viel. Und für mich ist es halt so schwierig, weil ich kriege dann immer so, weiß ich nicht, jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr so einen fetten Brief mit irgendwelchen allen Zahlen und es wird natürlich viel zu viel, mich damit zu beschäftigen. Und was ich halt so schwierig finde, ist dieses, dass es ja schon immer noch, es gibt ja keine Garantie, dass du genau das Geld, was du eingezahlt hast, auch hundertprozentig zurückbekommst.
Das ist richtig. Aber es gibt es bei der Immobilie auch nicht, oder? Ist es anders? Also
nee,
bist du wahrscheinlich eher die Expertin.
Das stimmt, aber ich sag mal so, wenn man jetzt in einer Lage wie zum Beispiel Hamburg, München, wobei mittlerweile auch viele kleinere Städte extrem stabil sind und auch super teuer geworden sind, aber ich sag mal, Lage ist alles so, ne, bei Immobilien. Also wenn du in einer guten Lage, wo viele junge Leute oder Studenten, die attraktiv ist, die zentral ist, die gut angebunden ist, wo schöne Sachen drumherum sind, wo es Parkplätze gibt, Kindergärten, Schulen und so weiter, bist du die Wohnung immer wieder los oder zumindest vermietet in der Regel. Und so gesehen ist es schon für mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht sicherer, aber so vom Gefühl her ist es für mich sicherer, weil ich denke so, okay, allein zum Beispiel in Hamburg, der Immobilienmarkt in manchen Stadtteilen ist innerhalb von einem Jahr um 40-60% gestiegen. Das heißt, die gleiche Wohnung, die ich vor einem Jahr gekauft habe, in dem gleichen Haus, auf dem ein Stock höher oder tiefer, aber gleiches Haus, war ein Jahr später in einer ähnlichen, also gleiche Größe und so, zum Verkauf, und die hat einfach schon 70.000 Euro mehr gekostet.
Ja, verrückt.
Und das ist schon Wahnsinn. Ich meine, klar, ich habe auch viel Geld in die Renovierung und so gesteckt, deswegen kann man es nicht ganz genau so rechnen, aber es ist schon Wahnsinn, wenn man das so wirklich hautnah selber miterlebt und sieht, wie das quasi steigt. Aber ich finde es total spannend. Ich würde, magst du vielleicht nochmal, das hast du wahrscheinlich schon öfter erklärt jetzt, aber vielleicht für mich nochmal kurz in Kurzvariante, so die Unterschiede zwischen ETF, was gibt's noch? Diese Wertpapiere.
Also ein ETF ist ein Fonds im Prinzip. Also okay, ein Fonds ist ein Warenkorb im Prinzip. Also es kann zum Beispiel ein Aktienfonds sein, dann sind da unterschiedlichste Aktien drin. Und ein Fonds selbst ist also aktiv gemanagt, heißt, da steht ein Fondsmanager dahinter, der sagt, welche Aktien er gerade für richtig empfindet und die sozusagen da reinpackt, also jetzt ganz plakativ gesprochen. Und der kauft und der verkauft, hat natürlich so eine Strategie, also jeder Fonds verfolgt eine Strategie, die kann man auch nachlesen. Und der handelt dann so, wie er es sozusagen für richtig empfindet und nach diesen Kriterien diese Strategie haben. Okay. Ein ETF ist ein Indexfonds. Also ein Index ist zum Beispiel der DAX, also die 30 größten marktkapitalisierten Unternehmen in Deutschland. Da ist Lufthansa mit dabei, Adidas mit dabei, etc. Und das ist einfach ein Index, der das abbildet, der diese 30 Unternehmen abbildet. Und der ETF ist ein Produkt, das ist auch ein Fonds, der wird exakt genauso gekauft, wie er in diesem Index ist. Also x% Lufthansa, x% Adidas und so weiter und so fort. Also genauso, wie es in diesem Index abgebildet ist. Und das gibt es eben auf Deutschland, also DAX-Ebene. Es gibt den auch auf den MDAX, also den mittelgroßen Unternehmen. Aber es gibt es auch auf weltweiten Ebenen. Ich glaube, der größte, der aktuell existiert, ist so ein, nennt sich MSCI All Country World, glaube ich zumindest, dass der ist. Der hat dann, lass mich lügen, aber so mindestens 2700 Werte drin. Also 2700 verschiedene Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind. Okay. Und das ist halt ja einfach die zwei Möglichkeiten, wo man sagt, da kann man wirklich am leichtesten streuen. Aber wir sagen immer irgendwie, wenn du nur eine Aktie gekauft hast, dann ja, kann es sein, dass, ich weiß nicht, wie in den letzten Jahren, VW, du hast zum Beispiel VW gehabt, war jahrelang stabil, dann gab es einen Dieselskandal und der ja, rutscht dir total in den Keller. Mhm. Wenn du nur jetzt zum Beispiel VW gekauft hättest oder eine andere Aktie, die einfach gerade Kursschwankungen unterworfen ist, dann verlierst du sozusagen Geld, also wenn du dann verkaufst. Okay. Je breiter du streust, also wenn du einfach mehrere Aktien von unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Ländern hast, desto besser bist du aufgestellt für Krisen. Das kannst du mit eigenen Aktien nachbilden, aber das kannst du eben auch mit solchen Fonds oder ETFs nachbilden und bist dann mit einem Produkt breiter aufgestellt.
Also heißt, du meinst, du persönlich würdest eher so bereits existierende Fonds nehmen, als jetzt selber zu schauen, okay, ich finde das Unternehmen toll oder da habe ich einen Artikel gelesen, das Unternehmen würde ich gerne unterstützen oder da glaube ich dran, dass die noch wachsen?
Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort, die jetzt irgendwie richtig ist. Das ist so total, wie man selber irgendwie auch tickt. Mhm. Also wenn man sagt, oh, nee, ich möchte irgendwie das mit diesen Fonds, das ist alles irgendwie nicht so meins, ich möchte mich da total gerne selber beschäftigen, dann ist es auch super. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass man, wenn man einzelne Aktien hat, muss man sich mehr drum kümmern. Okay. Ich glaube, wenn man wirklich breit aufgestellte Fonds oder ETFs hat, ist man ein bisschen auf der vielleicht sicheren Seite. Aber es ist so meine persönliche Meinung, so wie bei dir irgendwie, du fühlst dich mit Immobilien sicherer. Ich persönlich fühle mich zum Beispiel mit ETFs sicherer. Ja. Weil ich einfach sage, da kann ich auch irgendwie sagen, keine Ahnung, ich habe 200 Euro im Monat, wo ich sage, dieses Geld brauche ich nicht, das weiß ich auch, das brauche ich auf die nächsten 10 Jahre nicht. Diese 200 Euro stecke ich zum Beispiel in einen ganz breit gestellten ja, Weltindex.
Und die sind meistens ja längerfristig aufgebaut, oder?
Genau.
Das heißt eher so auf 5 bis 10, 20 Jahre.
Genau, also insgesamt sagt man ja so, dass man an der Börse irgendwie so ja, mit einem Zeithorizont irgendwie größer 10 Jahre ist, nicht ganz verkehrt, um eben diese Schwankungen auszugleichen. Also ist natürlich auch mal irgendwie, man sieht ja nur so die vergangenen Kurse, man kann natürlich nicht irgendwie in die Zukunft schauen. Deswegen ist so die Frage irgendwie, was passiert, wie geht es mit einem Unternehmen weiter? Ist denn jetzt ETF wirklich das Richtige? wer weiß. Also aktuell macht es einen guten Anschein. Mal gucken, was in 5 Jahren irgendwie so ist und wo wir dann stehen.
Und kann man dann auch früher das rausnehmen, das Geld, wenn man das irgendwie mal braucht gerade? Oder geht das dann nicht, weil das fest drin ist?
Das ist ein Produkt, das du jederzeit verkaufen kannst. Also du kannst eine Aktie jederzeit verkaufen, kannst ein ETF jederzeit verkaufen. Da kommt es aber ein bisschen drauf an, was hast du für ein Produkt. Das ist wieder auch, da kann man keine wirklich allgemeingültige Aussage zu treffen, je nachdem, was du für ein Produkt gekauft hast. Es gibt ja noch viele weitere, das sind so die bekanntesten, wo wir irgendwie sagen, das sind diejenigen, womit wir uns irgendwie einigermaßen wohlfühlen, wo wir sagen können, das wäre eine Idee wert. Es gibt ja wirklich, wenn man sagt, ja, die Börse ist nur was für Zocker, es gibt auch Zockerprodukte natürlich, würde ich persönlich einfach nicht weiterempfehlen.
Und gibt es da irgendwie, ich hatte mal so eine App auf dem Handy, dann wurden mir mal die ganzen Börsenkurse angezeigt und das hat sehr pro Sekunde, Millisekunde ändern sich da die ganzen Kurse und war mir es auch schon wieder zu viel, dann habe ich es irgendwann gelöscht, weil ich dachte so, nee, dann innerhalb von ein paar Sekunden ändern sich da die Zahlen, dann kann ich mich ja niemals entscheiden für irgendwas. Gibt es da noch eine Website oder wie machst du das? Hast du dann quasi so ein, auf dem Desktop irgendwie so eine Webseite, wo du dann die Fonds verwalten kannst und dann schaust du ab und zu mal rein oder wie läuft das ab?
Also ich habe meinen Online-Broker, wo ich eben meine ganzen Wertpapiere drin habe und wo ich regelmäßig reingucke, wie laufen die so. Aber wie gesagt, ich habe so diese langfristige Sicht. Ob das jetzt morgen irgendwie 5 Euro gesunken ist, der Kurs oder nicht, ist mir total egal. Also
du schaust gar nicht so oft drauf, weil du weißt, es eh ist relevant.
Ja, also ich schaue schon, aber dann gerne, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, irgendwie ist es total spannend, finde auch mal irgendwie zu sehen. Man sagt ja immer irgendwie, ja, Rendite oder Zinsen, irgendwie, was heißt das denn irgendwie? Was sind denn 2%, was sind denn 5%, was sind vielleicht auch mal -8%? Das ist ja in Zahlen so schwer greifbar irgendwie. Ne? Und auch dieses ganze Thema Zinseszinseffekt, das ist ja auch das, was so toll irgendwie daran ist. Man hat sozusagen über die Jahre diesen Zinseszinseffekt, der dir wirklich ein Vermögen anspart. Also wenn du mal dich informierst, ein Zinseszinsrechner ist großartig. Man muss keine Mathe dafür können, sondern einfach Google mal. Das ist wirklich eine super Sache, wo man wirklich sehen kann, was es dann auch ausmacht, irgendwie zu sagen, okay, ist das vielleicht 3% mehr Rendite oder nicht. Okay. Und ja, also das ist also die Frage, was hat man, wie gesagt, für Produkte, wo informiert man sich? Hat man eine Aktie, muss man sich vielleicht ganz anders informieren, als wenn man sagt, oh, ich habe mich jetzt irgendwie mal intensiv damit auseinandergesetzt und ich glaube, dass Fonds 1, 2, 3 oder ETF 1, 2, 3 genau die richtigen für mich sind und die möchte ich längerfristig irgendwie haben und ich gucke da ein paar Mal im Jahr rein und checke, ist es immer noch so, passt die Strategie noch zu dem, wo ich gerade stehe? Das ändert sich ja auch. Also keine Ahnung, wo ich in 10 Jahren stehe.
Und muss man dann darauf Steuern zahlen, wenn man damit Gewinn macht?
Wenn man verkauft, ja. Man hat ja diesen Steuerfreibetrag im Jahr und wenn man dann darüber hinausgeht, dann gibt es Steuern, die man zahlt, ja. Das ist ja genau das Gleiche wie das zum Beispiel auch bei Immobilien. Mieteinkünfte musst du ja auch versteuern.
Und es gibt dann aber auch so eine Regel wie bei Immobilien, kannst du ja nach 10 Jahren, wenn du eine Immobilie gekauft hast, kannst du die ja nach 10 Jahren ohne die Steuer zu zahlen verkaufen quasi, also ohne Gewinn, diese Gewinnsteuer zu zahlen. Verkaufen gibt es auch, wenn man sagt, man macht so einen 10-Jahres-Fonds oder...
Ich muss gestehen, was Steuern angeht, bin ich tatsächlich nicht mehr die Expertin. Aber eigentlich eine total gute Idee. Wir müssten mal mit einer Steuerexpertin irgendwie sprechen, die uns das nochmal ein bisschen genauer irgendwie bezeichnet. Also ich habe nicht vor, innerhalb der nächsten Jahre zu verkaufen. Aktuell, das ist wie gesagt mein persönliches Gefühl. Mal gucken, wie das dann so weitergeht und wie ich das empfinde. Aber man kann auf jeden Fall jederzeit verkaufen und nur auf die Gewinne musst du Steuern zahlen.
Okay. Dann weißt du auch nicht, ob man das absetzen kann von den Steuern. Wahrscheinlich nicht.
Nein. Das müssen wir mal genauer schauen und vielleicht ist es nochmal eine andere Sache, wenn man selbstständiger ist, wie das dann genauso mit den Steuern irgendwie läuft. Aber wenn du da deine gute Steuerberaterin an der Hand hast und einfach mal fragen und einfach mal die Informationen an uns rüberschicken, dann interessiert das ja noch ein paar andere Finanzheldinnen und dann können wir da nochmal eine extra Folge zu machen. Wäre auf jeden Fall total interessant. Also das ist also die Frage. Aber ich bin auch keine Finanzexpertin, die jetzt da total irgendwie die Auskünfte irgendwie zu geben kann. Also das ist die wirklich so ganz tiefe Steuerauskünfte. Da bin ich nicht ganz die Richtige tatsächlich. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und wenn du da auch Interesse hast, dich ein bisschen einzulesen, wir haben als Finanzheldin Finanzcoach die App vor kurzem rausgebracht. Das ist eine kostenlose App für iOS und Android, wo man einfach mal so die Basics lernen kann. Also wo man einfach sagen kann, wirklich in kleinen Häppchen runtergebrochen, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, wie entwickeln sich Börsenkurse, wonach wähle ich was aus? Es ist da wirklich alles mit drin. Da ist auch der Podcast hier verlinkt, da sind verschiedene unsere Beiträge auf unserem Magazin, also auf unserer Webseite mit drin. Also vielleicht auch eine spannende Überlegung noch.
Ja, mega cool, perfekt. Jetzt werde ich mal mal anschauen, weil ich finde es auf jeden Fall echt ein spannendes Thema und ich habe es immer so im Hinterkopf und will mich immer so dann mal drum kümmern und dann denke mir so, ah nee, dann doch wieder, jetzt habe ich gerade, wie gesagt, die zweite Immobilie war dann irgendwie doch ein bisschen wichtiger. weil ich hier mitbekommen habe, wie es gewachsen ist. Aber ich finde es trotzdem, also wenn man die Möglichkeit hat, vor allem auch vielleicht sogar beides zu machen, ne, ist das ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und gibt es noch so eine Regel, wo du sagst, das und das würdest, also gibt es so eine Faustregel, nach der man sich vielleicht ungefähr richten kann, so so und so viel Prozent vom Netto- oder Bruttoeinkommen oder so und so viel Prozent vom, was man übrig hat, sollte man investieren? Oder habt ihr da irgendwie irgendwelche Tipps in die Richtung?
Also wir haben keine Faustregel. Wir sagen, es kommt ganz drauf an, in welcher Situation du steckst. Okay. Also wir sagen, fangt früh an, fangt klein früh an irgendwie und sagt, irgendwie arbeitet euch hoch, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so unfassbar viel Geld irgendwie verdient, aber vielleicht noch in der Ausbildung sich befindet und sich das ja steigern kann. Ich persönlich hätte für mich gewünscht, ich hätte früher irgendwie ein paar Infos gehabt zu dem ganzen Thema Börse und irgendwie so sagen, ja, 25 Euro hätte ich auch vor ein paar Jahren irgendwie schon investieren können. Also das hätte mich jetzt nicht umgebracht, ehrlich gesagt, auch während meines Studiums nicht. Ich glaube, früh anfangen und sich selber informieren, was möchte man, um dann zu gucken, irgendwie eine Aufstellung zu machen, was kommt denn rein bei mir, was geht raus, was habe ich denn überhaupt an Sparpotenzial und dann zum einen, wie kann ich meine Ausgaben vielleicht minimieren, also was sind so Sparpotenzial, wo ich sage, das ist nicht wichtig oder da habe ich irgendwas übersehen, das geht vielleicht raus oder das ist irgendein Abo, das ich noch zahle, das brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Einkünfte erhöhen? Also wie du auch als Selbstständiger irgendwie sagst, ja, du weißt nicht, wie lange geht es so weiter, wie bilde ich mich denn weiter? Auch Thema Humankapital ist bestimmt bei dir auch eine total interessante Geschichte. Wie bildet man sich weiter? Wie kann man vielleicht irgendwie nebenbei noch was machen? Wie kann man das nächste Mal um eine Gehaltsverhandlung einfach sich bemühen und zu gucken, okay, vielleicht klappt das irgendwie. Also wie kann ich mein Einkommen erhöhen, meine Ausgaben vielleicht ein bisschen senken und wie kann ich dann da schauen, okay, von dem Betrag, der übrig bleibt, kann ich einfach mehr investieren. Und dann ist es, wie gesagt, so eine Frage irgendwie, fühlst du dich auch wohl mit dem Thema Börse? Also wenn man sagt, es bereitet mir solche Bauchschmerzen, ich kann dann gar nicht mehr schlafen, dann würde ich ja noch überdenken, ob ich es wirklich machen sollte. Oder wenn man sagt, oh, Immobilien, wie du das sagst, irgendwie, ich fühle mich total wohl damit, das ist genau mein Ding, ja, dann ist das doch super. Also das ist, ich glaube, Hauptsache, wir Frauen sind ja eben noch mal gesagt, ein bisschen mehr in der Pflicht, meiner Meinung nach, dass wir sagen, ey, es ist egal, was wir machen, nicht ganz egal, aber Hauptsache, wir tun etwas. Wir beschäftigen uns mit dem Thema und wir unterstützen uns auch gegenseitig, holen Informationen, auch das ganze Thema. Ja. Wir sprechen einfach drüber. Also es ist ja immer noch so, die Deutschen sind total irgendwie, dürfen nicht über Geld reden, weil es ist ein ganz verpöntes Thema und auf keinen Fall irgendwie Freunde, Familie und um Himmels Willen bloß nicht bei den Arbeitskollegen irgendwie. Mhm. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, das finde ich auch. Also ich habe auch so, meine Mama natürlich sowieso, aber auch mit meiner besten Freundin oder mit mehreren von meinen Freundinnen rede ich total viel über Geld, ne? So, wo andere irgendwie gar nicht drüber reden und ich finde es eigentlich total schade. Ich würde auch manchmal gerne mit meinen Followern drüber reden und denke mir so, nein, ich kann es allein schon nicht wegen meinen Kollegen machen, so, ne? Weil das ist, dann gibt es ja auch mal so, oh nee, man spricht da nicht drüber und es ist ja auch schwierig bei uns, sage ich mal, in der Branche, hat halt jeder andere Preise. Also man kann gar nicht sagen, ein Influencer verdient so viel Geld und der andere so und so viel. Ne? Oder ein Blogger mit so vielen Followern macht das und das an Geld. Es gibt Leute, die haben verdienen mit 1 Million weniger als welche, die vielleicht nur 50.000 Follower haben oder so. Ne? Deswegen ist das vielleicht in anderen Bereichen ein bisschen leichter. Aber ich finde es total interessant und auch spannend, sich da mit, auch mit Freunden drüber zu unterhalten. Und ich versuche auch mal meine Freunde, auch meine Follower dazu zu motivieren und aufzufordern, echt mit anderen, also mit Leuten, mit denen man vertraut natürlich, darüber zu reden. Weil erstens, was bringt das anderen? Also kann jetzt nicht wirklich mal was mit der Information anfangen. Ne? Und zweitens finde ich einfach, dass man so viel lernen kann. Ne? Also allein auch mit einer Freundin, die jetzt fest angestellt ist und ich bin selbstständig. Ich erzähle dann zum Beispiel von meinen Immobilien und sage so, hey, selbst für dich könnte das Sinn machen, ne? Auch für euch jetzt, für die Zukunft, dass ihr vielleicht eher in was Eigenes einzieht, als jetzt hier mal Miete jemandem Fremden zu zahlen. Und wenn ihr sowas bauen möchtet, so, ne? die Modelle gibt es, von denen ich weiß, ich würde mich einfach mal beraten lassen von einem Experten. Und sie wiederum gibt mir dann irgendwie Tipps bei Versicherungen zum Beispiel oder was da noch wichtig ist, ne? Oder wie sie Geld spart. Und ich finde das irgendwie so ein spannendes und wichtiges Thema, wie du auch sagst, ne? Gerade für uns Frauen, weil natürlich so ist es ja auch gerade noch von vielleicht unserer Elterngeneration dieses typische Rollenbild, ne? Eher so der Mann bringt das Geld nach Hause und damals war es ja auch, ich meine, meine Oma in der Generation, die, ne? Also die hätten wahrscheinlich gerne gearbeitet, teilweise aber durften es gar nicht oder es war gar nicht die Möglichkeit überhaupt zu studieren und so. Und da war einfach klar, dass der Mann den Job hat und auch natürlich das meiste Geld reinbringt. Und da war es ja auch überhaupt nicht üblich, dass die Frau sich um Finanzen kümmert. So, ne? Und mittlerweile, klar, es gibt super viele Menschen, die sich so oder so auch trennen, ne? Wo es dann irgendwie vielleicht auch dann dazu kommt, dass irgendwann die Frau vielleicht sogar jahrelang verheiratet war, alles Kinder aufgezogen und davon in Anführungsstrichen gar keine Ahnung hat, weil auch einfach nie die Notwendigkeit da war oder die Möglichkeit. Und auf einmal musst du dich irgendwie um alles kümmern. So, du hast gar keine Ahnung. Also ich bin voll bei dir und finde es voll gut, dass man auch früh anfängt. Ich finde auch, das sind so Sachen, ich finde, das müsste es eigentlich in der Schule geben. Ne? Ich finde, das ist so eine Frechheit, dass es so in der Schule nicht um solche Themen geht, weil das ist so interessant und so wichtig. Und ich glaube, den meisten geht es so wie uns, ne? Die irgendwie erst später dann überhaupt durch Freunde, Familie, Arbeitskollegen, irgendwen, der sich damit auskennt, davon erfahren, wie man eigentlich anfangen kann zu sparen. Und ja, super spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja total. Du hast ja einen australischen Freund. Und man sagt ja so, also das gilt ja, ne, die Deutschen reden nicht über Geld, so die Amerikaner, die Australier sind da viel lockerer. Merkst du das irgendwie da in deiner Beziehung? Ist es da irgendwie, wo du sagst, oh ja, das merkst du wirklich, ihr redet da total offen über Finanzen?
Ja, total. Das ist lustig, weil seine Eltern sind getrennt und sein Papa und seine Stiefmutter sozusagen, die arbeiten selber ganz viel in Immobilien. Und die habe ich natürlich auch schon ganz oft gefragt und die reden total, also mit denen können wir unglaublich gut über, mit seiner Mutter ist jetzt einfach nicht so das Thema, würde ich mal sagen, ne? Aber könnten sie sicherlich auch fragen oder so, aber die ist eher ein bisschen wie meine Eltern, würde ich mal sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass pauschal in Australien alle so sind, aber generell, oder zumindest bei seinen Eltern kann ich es bestätigen, die geben uns total viele Tipps und sind immer total so, ja, an eurer Stelle würden wir es auch machen und hier das und das und so viel könnt ihr investieren und die helfen uns eigentlich so, wenn wir möchten, total. Nur ist es einfach ein Problem, dass natürlich der australische Markt komplett anders ist als der deutsche Markt. Und das ist zum Beispiel auch interessant, also Immobilien sind wirklich in jedem Land komplett anders. Okay. Also Dan und ich hatten ja auch, wie gesagt, überlegt, eben was Eigenes vielleicht zu kaufen, weil anstatt hier so viel Miete jemandem Fremden zu zahlen, haben wir auch gesagt, so warum nicht einen Kredit abzahlen. Natürlich geht es auch um Eigenkapital, du musst halt Eigenkapital mit reinbringen. Wobei das teilweise gar nicht so viel ist, wenn man selber drin wohnt, ist es meist weniger, als wenn man wenn du fremd vermietest, musst du meistens mehr Eigenkapital reinbringen, als wenn du selber drin wohnst. Das hat irgendwie mit der Bank, mit der Sicherheit was zu tun. So habe ich es zumindest mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es immer so ist. Und das Lustige ist, ich habe immer nie verstanden, weil Dan war immer so, in Australien sind deine Eltern zum Beispiel so, dass die Häuser flippen. Also ne, die kaufen Häuser, renovieren die oder verkaufen sie wieder mit Gewinn und machen innerhalb von kürzester Zeit ziemlich viel oder können innerhalb von kürzester Zeit gut Gewinn machen durch die ganzen Kontakte und das haben sich das jahrelang aufgebaut. Da hatten wir auch mal überlegt, ob man das nicht auch in Deutschland machen kann, aber das ist überhaupt nicht möglich in Deutschland, weil...
Du hast nur die ganzen Nebenkosten, oder?
Also ja, und das Ding ist, und das habe ich aber auch jetzt erst, wo wir uns wirklich nochmal explizit damit beschäftigt haben, ich habe immer nicht verstanden, wir haben irgendwie so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber ich wusste aber nicht, wo dieser Knackpunkt ist. Ne? Und jetzt ist mir bewusst geworden, dass es in Australien ist es so, dass wenn du selber in einem Bio wohnst, kannst du trotzdem alle Kosten absetzen. Das heißt, du kannst die Notarkosten, die Grunderwerbsteuer... die Renovierungskosten, du kannst alles von deinen Steuern, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, absetzen. Was Wahnsinn ist, weil das geht in Deutschland nur, wenn du die Immobilie vermietest. Dann kannst du einen Teil quasi absetzen, also so Renovierungskosten teilbar pro Jahr und ne, immer so prozentual absetzen, aber du kannst es nicht. Wenn du selber in der Immobilie wohnst, kannst du da euch maximal 1.200 Euro von den Renovierungskosten absetzen. Was natürlich ein Riesenunterschied ist.
Und ja, dazu
angenommen vielleicht 30.000 oder sowas, ne? Und ich habe das mal nicht verstanden, warum das überhaupt funktioniert mit dem Flippen in Australien. Und das Ding ist auch noch, in Australien ist es quasi so, dass die von der Regierung eher unterstützt werden. Also die Regierung möchte eher, dass jeder in seinem eigenen Haus lebt. Ne, da wird es eher gefördert, dass du in deinem eigenen Haus lebst oder in deiner eigenen Wohnung. Und ich sag mal so, in Deutschland ist es ja schon auch sehr schwierig, einen Kredit zu bekommen. Ne? Also wenn dann vielleicht, wenn man sagt, man baut was oder man zieht irgendwo hin. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Australien, und da würde ich Amerikaner auch damit einbeziehen, ganz andere Mentalität haben, was Wohnungen und Wohnen und Umziehen angeht. Also Deutsche, ich glaube, unsere Generation hat sich schon so ein bisschen geändert. Wir sind ja auch so ein bisschen freiziehender geworden und ziehen vielleicht auch mal schneller um. Wir haben jetzt auch wohnen jetzt erst seit einem Jahr hier, überlegen schon wieder irgendwie umzuziehen, ne? Und haben davor ein Jahr woanders gewohnt, dann wieder zwei Jahre da und so. Aber die meisten ziehen ja, wenn sie sich zum Beispiel auch was Eigenes kaufen, ziehen da ein und dann, ne, wie bei unseren Eltern wahrscheinlich, wohnen da 30, 40 Jahre, bis das Haus abbezahlt ist und wohnen dann mietfrei quasi, ne? Und das gibt es in Australien ganz wenig. Also Australien, Amerika, da ziehen die Leute es ganz normal, dass die andauernd umziehen, auch mit Kindern. Die ziehen auch teilweise gar nicht so mit Möbeln um, wie bei uns, sondern eher so einfach mit ihren Hab und Gut, mit Klamotten und sowas. Ne? Und dann eher so, dass die in möblierte Häuser einziehen. Und das kennt man ja eigentlich gar nicht.
Nee, kennt man gar nicht. Kennen wir vielleicht noch von der WG irgendwie.
Ja,
für ein halbes Jahr Praktikum woanders und suche mir ein möbliertes WG-Zimmer oder so.
Und ich finde das so lustig, weil da haben Dan und ich schon so oft drüber geredet, das ist so ein anderes Mindset, weil ich hänge auch voll, ich sage immer die ganze Zeit so, wenn wir uns ins Wohnung anschauen, meinte ich so, ja, aber unser Esstisch muss da mit rein. Also, du siehst ja, wie groß er ist, der ist 2,60 Meter lang und der ist riesig. Und Dan auch so, Luisa, also das soll jetzt nicht dein Ernst, dass du diese Wohnung nicht möchtest, weil du diesen Esstisch, ich so, doch, ich möchte den unbedingt dabei haben. Und mein Bett möchte ich auch mit dem. Und das Sofa auch. Und das auch. Und das ist so, er kann das gar nicht verstehen, weil er so, hä, wie kann man an so Dingen so hängen, weil die das einfach nicht kennen. Und er ist innerhalb von, ich glaube, wo ich mit ihm zusammen war, die anderthalb Jahre Fernbeziehung ist halt, glaube ich, dreimal umgezogen oder viermal sogar. Also das ist ganz normal da irgendwie. Und für uns ist es, glaube ich, total der Schritt, wenn man sagt, man zieht um und ich habe gar keinen Bock, jetzt wieder umzuziehen und dann die ganze Zeit.
Du musst ja so viele packen irgendwie. Ja. Wenn du dich packen musst, das ist ja viel eigentlich einfacher.
Ganz geil. Also wenn ich jetzt so denke, okay, wenn man, und ich glaube, das ist halt der Unterschied, wenn man von klein auf so aufwächst, dass man nicht so eine extreme Bindung zu Gegenständen hat, wie zum Beispiel Möbeln und Zimmern und so weiter. Und in Amerika und auch in Australien ist es ja auch so, dass die immer diese Bedrooms haben. Also wenn wir zum Beispiel angenommen, das hier ist eine Vierzimmerwohnung, für die wäre das eine Two-Bedroom-Wohnung, weil die das Wohnzimmer und dieses Zimmer gar nicht zählen würden. Das ist einfach da. Also die zählen quasi nur in Schlafzimmern.
Das okay, ist sagen, also Wohnzimmer und Esszimmer,
das ist vorausgesetzt. Das ist vorausgesetzt. Und,
okay, das ist auch spannend.
Und entweder du, also das ist eigentlich immer so, das ist auch in amerikanischen Wohnungen und Häusern ganz oft so, dass du halt reinkommst und dann so ähnlich wie hier halt so ein riesen, sag ich mal, ein großes Zimmer hast, so ein Essbereich, offenen Essbereich, Küche, Wohnzimmer. Und das ist dann quasi so einfach Wohnzimmer. Es wird aber nicht berechnet als jetzt ein Zimmer oder so. Und bei uns ist es ja definitiv um ein Zimmer. Weil du kannst ja selber sagen, was du daraus machst.
Ja.
Und das ist einfach komplett unterschiedlich bei denen. Deswegen ist schon spannend, auch so vom Mindset, die denken ganz anders nach über solche Sachen.
Ja, ja, total spannend. Ich glaube, wir können jetzt noch ewig über Immobilien irgendwie fachsimpeln. Ich finde das Thema auch wirklich total spannend. Aber ein Thema, was ich auch noch richtig spannend finde, ist das Thema Hochzeit.
Mhm.
Du heiratest bald, soweit ich es mitbekommen habe. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und ja, Thema Hochzeit ist ja wirklich ein hochemotionales Thema irgendwie und was ja auch gut Geld kosten kann. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Es heißt, dass im Schnitt die Deutschen 8.000 Euro für ihre Hochzeit ausgeben. Also 8.000 Euro so das erste Mal ist ja erstmal ein Batzen Geld, wo man sagen muss, das muss man auch irgendwie auf der Seite haben, um das irgendwie mal ausgeben zu können. Und man sagt, man möchte eben keinen Kredit aufnehmen oder man möchte nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre man sonst darauf sparen müsste.
Das stimmt.
Aber wenn man irgendwie nochmal rechnet, man möchte irgendwie ein tolles Kleid haben, einem anderen will natürlich einen Anzug haben, die Ringe, dann hat man auch immer keine Leute eingeladen, man möchte ja irgendwie, ich weiß nicht, wie groß man feiern möchte, man möchte was zu essen haben, was zu trinken haben, DJ, ein Fotograf und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich dann so viele Posten, die sich summieren und die ja schnell echt teuer werden. Wie macht ihr das denn so? Habt ihr irgendwie so ein Budget, was ihr euch vorgegeben habt und dem wollt ihr euch aufhalten in dem Rahmen oder sagt ihr eher, okay, was stelle ich mir alles vor? Und danach zu gucken, wie finanziere ich mir das dann vielleicht?
Ja, interessante, viele Fragen. Also, wir wollen nächstes Jahr heiraten. Und wir würden ganz gerne im Ausland heiraten, in Italien. Ist jetzt nicht festgelegt auf Italien, aber ich hatte irgendwie schon, seit ich Kind bin, fand ich Italien irgendwie total toll und habe es immer so als Traumvorstellung gehabt. Und Dan will auch tatsächlich oder würde sehr ungern in Deutschland heiraten, weil er halt auch sagt, okay, er wohnt schon in Deutschland quasi für mich, er ist für mich hier hingezogen, jetzt nicht, weil er Deutschland so liebt, also klar, Deutschland ist schön und so, aber man kann es ja verstehen. Ne? Es gibt unglaublich wenige Australier in Deutschland und die meisten, die hier sind, sind wegen ihren Partnerin hier oder Partner hier. Ja, und das Ding ist, der Antrag kam relativ überraschend, also ich hätte erst eigentlich nichts mehr damit gerechnet und deswegen hatte ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht zur Hochzeit. Also ich habe nicht mal eine richtige Vorstellung gehabt, außer vielleicht eben irgendwo ne, so eine Gartenparty finde ich ganz schön oder so draußen, wo es schön warm ist. Mit unseren Freunden und Verwandten und Bar, was auch immer. Und dann fängt man natürlich an, so ein bisschen zu planen. Und am Anfang dachte ich so, ja, ach, keine Ahnung, vielleicht so, weiß ich nicht, wie viel es kostet. Ja, so 5.000 bis 10.000 Euro oder sowas, keine Ahnung. Ne? Und was ja auch schon unglaublich viel Geld ist. Und dann setzt man sich hin und erfährt mal so ein bisschen, redet mit Freunden, Bekannten, die auch definitiv keine Blogger, keine Influencer, sonst was. Und ich sag mal so, natürlich haben vielleicht Influencer in diesem Bereich noch ein bisschen mehr Vorteile, weil wir vielleicht auch noch ein paar Sachen ne, geschenkt bekommen würden oder günstiger bekommen würden. Und ich habe mit Freunden geredet, die halt schon geheiratet haben und war einfach nur geschockt, wie viel Geld eine Hochzeit auch teilweise in Anführungsstrichen eine ganz normale Hochzeit in Hamburg in einer schönen Location kostet. Ne?
Ja.
Das nimmt sich nicht mehr so viel mit Italien. Also Klar, was noch dazu kommt, sind natürlich dann die Reisekosten und so weiter. Und wir haben dann mal so ein bisschen gerechnet. Ich habe auch eine Weddingplanerin, also eine Hochzeitsplanerin.
Ah, sehr cool.
Die uns da ein bisschen hilft und die uns auch mal auf so ein paar Sachen nochmal aufmerksam gemacht hat. Und gerade fürs Ausland bietet sich das an, würde ich sagen. Es sei denn, man wohnt in der Nähe und kann selber irgendwie da super viel mitplanen und auch die ganze Zeit. Es gibt auch Leute, die haben da total Lust drauf.
Oder man kennt da jemanden irgendwie, ne?
Also, genau. Ja. Aber allein so Sachen, was man halt, was ich völlig unterschätzt habe, sind sowas wie Blumen. Blumen sind so unglaublich teuer, das ist wirklich der Wahnsinn. Und vor allem natürlich dann auch im Ausland, musst du die da hinbekommen. Dann brauchst du einen Floristen. Dann, also das sind so Kleinigkeiten. Klar, das ist nicht notwendig. Ne? Das sind jetzt so Sachen, die ich irgendwie vielleicht unbedingt möchte, die gar nicht so wichtig sind. Und was ich auch, was mir einfach nicht bewusst war, wo das meiste Geld hingeht, ist das Essen.
Ja.
Also es geht gar nicht so darum, dass ja, jede Location kostet was. Manche Location ist, glaube ich, in Deutschland ähnlich. Manche Location musst du extra für die Location zahlen. Bei anderen Locations ist es so, dass du da einfach das Essen mitbestellen musst und dann zahlst du einfach pro Anzahl der Leute. Aber wenn man, wir wollen so, sage ich mal, wir hatten erst überlegt 90 Leute, dann haben wir schon gesagt, boah, das ist irgendwie ganz schön viel. Wir wollen eher versuchen, so um die 70 zu sein. 70, 80. Wenn man das mal hochrechnet, also unter 100 Euro kommt man eigentlich nicht. Also das ist, und das ist wirklich, eigentlich ist man gerade in Teilen eher so bei 150 bis 200 Euro. Nur fürs Essen, das ist nur das Essen. Da ist noch keine Unterkunft mit bei, da ist noch keine Anreise dabei, da ist noch kein, auch jetzt für die natürlich Anreise ein Geschenk irgendwie vielleicht oder keine Kleider, ne, wie du gesagt hast, Hochzeitskleid natürlich.
Keine Deko, kein
keine
Fotograf.
Kein Fotograf, kein Videograf, ja. Kein, weiß nicht, extra Sachen, die man haben möchte, DJ, so unglaublich viele Kosten. Und als ich dann mal so ein bisschen geschaut habe, wo meine absolute Traumhochzeit wäre und wir das so ausgerechnet haben, bin ich echt fast vom Stuhl gefallen. Also dachte ich so, boah. Und am Anfang war ich so, nee, auf gar keinen Fall. Ich sehe das einfach absolut nicht ein, so viel Geld für eine Hochzeit zu zahlen. Bei uns ist, es gibt ja schon noch manchmal Familien, wo vielleicht das auch Tradition ist oder einfach so, dass die Eltern ein bisschen was dazu zahlen. Und das ist bei uns einfach definitiv nicht so. Also vielleicht werden Dans Eltern ein bisschen Wein dazugeben, ne? Aber das, selbst das muss man ja extra zahlen, wenn man fremden Wein dazu nehmen möchte. Deswegen bringt das auch nicht so viel. Nee, also deswegen, wir sind da schon auf uns selber gestellt und das ist ja auch völlig okay. Wir haben da auch so ein bisschen andere Vorstellungen. Also ich glaube, ich bin noch mittlerweile gewillt, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben als Dan. Auf der anderen Seite sagen wir auch so, wir haben auch mit vielen geredet und viele sagen so, es ist scheiße viel Geld, aber mit denen ich geredet habe, war es so, dass sie gesagt haben, es lohnt sich schon. Ne? Also die hatten, ich glaube, allen geht es ähnlich, mit denen ich bisher geredet habe. Alle sind so immer über ihrem Budget. Also jeder, im Endeffekt zahlt man dann doch meistens mehr, weil man, wenn man erstmal drin ist, sagt man so, ach komm, jetzt ist auch schon egal. Was natürlich auch nicht so optimal ist. Ich bin gespannt. Wir fliegen jetzt nächste Woche nach Italien, mal ein paar Locations anschauen.
Wow.
Und dann auch wirklich mal gucken, was dann wirklich real die Preise nachher sind, wo man vielleicht noch irgendwie ein bisschen runterhandeln kann.
Ich will auch gucken, was ist einem wirklich wichtig. Ne?
Oh, also was ist, genau.
Muss es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die teuerste Blume sein oder genau, reicht auch die Blume, die aktuell Saison hat und vielleicht irgendwie günstiger ist?
Ja, und ich glaube, da bin ich wirklich so, dass ich auch gesagt habe, mittlerweile so bei solchen Sachen bin ich auch mittlerweile gewillt, da echt ein bisschen runterzugehen, weil es ist wirklich ein bisschen schwachsinnig. Und viele sagen, oder eigentlich jeder sagt, auch der geheiratet hat so, oh mein Gott, der Tag geht so schnell vorbei und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man die Party nicht nur für die anderen macht, sondern auch für sich. So, ne?
Ja, weil, absolut. Man heiratet als
Paar. Ist ja auch mal selber so. Ne? Und dann sagt auch mal so, Luisa, wir heiraten noch. Ich so, ja, aber ich will das. Und er so, Luisa, es ist aber unsere Party. So. Und ich so, ja, okay. Also ich bin noch ein bisschen im Zwiespalt zwischen dieser perfekten Vorstellung, weil ich auch ein bisschen perfektionistisch bin. Und wo ich auch sage, nein, ich möchte einfach eine coole Party haben. So, ne? Und nicht alles, was toll und wunderschön ist, muss teuer sein.
Ja, und die Stimmung kann man eh nicht kaufen.
Das sowieso nicht. Nee, und die Gäste
ohne die Stimmung kippt
so
ja auch jede Party. Ne?
Was ich aber sagen würde, ist, dass, also ich fange jetzt tatsächlich schon an, so ein bisschen zu sparen. Mhm. Habe mich jetzt vielleicht auch gegen die ein oder andere Sachen entschieden, privat, die ich nicht kaufe, weil ich sage, also, nee, nächstes Jahr steht die Hochzeit an und jetzt muss ich da schon auch ein bisschen sparen, weil so viel Geld habe ich jetzt auch nicht einfach mal so auf der Kante irgendwie. Und ich würde immer schauen, also, dass man einfach sich schon die Träume ermöglicht, die man unbedingt möchte, wenn das dann machbar ist. Aber ich würde echt versuchen, da keinen Kredit aufzunehmen, wenn das irgendwie machbar ist. Ich meine, klar, wenn es ein kleiner Kredit ist und man wirklich unbedingt, weiß ich nicht, genau das Essen haben möchte oder genau das Kleid. Aber jetzt zum Beispiel auch beim Kleid, also ich habe jetzt auch echt ganz, ganz tolle Kleider gefunden, die teilweise unter 1.000 Euro, also unter 500, 600 Euro gekostet haben, was ja für ein Hochzeitskleid wirklich nicht so viel Geld ist. Also ich habe auch schon welche gesehen, die haben 5.000 bis 15.000 gekostet. Da gibt es mittlerweile schon tolle Möglichkeiten. Oder auch zum Beispiel Einladungen kann man ja super gut auch selber machen. Da muss man es ja nicht irgendwie was teuer bezahlen und so. Es gibt schon Sachen, wo man sparen kann. Und ich würde echt gucken, dass man sich da irgendwie vielleicht ein Sparbuch anlegt oder, weiß nicht, wirklich hier so ein Glas hinstellt und immer so anstatt essen zu gehen, ne, einmal die Woche dann 50 Euro. Ich weiß es nicht, je nachdem, was halt möglich ist.
Ja, aber ich glaube auch so ein extra irgendwie Konto oder irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein Auftrag auf mein Tagesgeldkonto irgendwie, das schon sinnvoll ist, wo man sagen kann, okay, gut, wir haben grob kalkuliert, was möchten wir haben, können wir es uns also wirklich leisten? Ja. Also ich persönlich auch total dagegen, einen Kredit aufzunehmen für die eigene Hochzeit. Konsumkredite finde ich grundsätzlich eher so fragwürdig, muss man schon sich sehr genau überlegen, ob man es jetzt machen möchte oder nicht. Aber ja, es wurde gesagt, okay, gut, irgendwie man hat jetzt noch, ich weiß nicht, ein Jahr, eineinhalb Jahre, manche planen ja wirklich unfassbar lange im Voraus, dass man sagt, okay, gut, was ist so das, was man unbedingt haben möchte, was ist vielleicht noch ein bisschen nett, was man haben könnte, aber nicht zwingend sein muss, wenn es nicht ins Budget reinpasst, und es dann so runter zu strippen irgendwie. Also was brauche ich denn pro Monat, was muss ich sparen, um es dann im Endeffekt auch wirklich zahlen zu können.
Und ich glaube auch einfach wirklich, im Endeffekt, die meisten Kosten sind halt tatsächlich leider in dem Sinne, ne, die, also quasi was mit den Gästen verbunden ist, also heißt vor allem natürlich Essen und irgendwie vielleicht auch Unterkunft, je nachdem, wo man feiert. Und dass man auch wirklich einfach guckt, am Anfang haben wir auch erstmal so alle einfach aufgeschrieben, mit denen wir uns gerade gut verstehen, wo wir sagen, hey, können wir uns vorstellen. Und allein jetzt innerhalb von, sag ich mal, 3 Monaten haben sich da jetzt schon so ein paar Leute, sage ich so, nee, die müssen vielleicht doch nicht auf die Hochzeit. Ne? Einfach so, weil man vielleicht doch nicht so eng ist oder doch jetzt nicht so viel zu tun hat miteinander. Und dann denke ich mir auch so, okay. Und was auch, also was ich jetzt nur von Freunden noch mitbekommen habe, die auch im Ausland geheiratet haben, wo man vielleicht auch so ein bisschen längere Hochzeit macht, also nicht nur so einen Tage, sondern ein bisschen länger, dass was halt auch für Gäste gut zu wissen ist, das war mir vorher einfach auch nicht so bewusst, weil man da nicht so drüber nachdenkt. Sie meinte, was echt ärgerlich war, ist, dass die halt im Ausland geheiratet haben und am nächsten Tag nach der Hochzeit noch so einen Brunch hatten, was wir im besten Fall auch geplant haben, irgendwie, dass man das noch so ganz nett ausklingen lassen kann. Und das musste sie aber natürlich auch irgendwie mieten, die waren, glaube ich, in so einem Beachclub oder sowas und musste dann natürlich pro Person auch echt einiges zahlen. Und dann haben irgendwie an dem Tag oder nicht mal richtig abgesagt, irgendwie, weil die zufällig waren von der Party, sind einfach nicht gekommen und dann sind irgendwie, glaube ich, 6 Leute nicht gekommen und es waren einfach mal 600 oder 700 Euro, ne, die dann, die du auch nicht zurückbekommst.
Ja,
und
das ist einfach,
das ist eine eine richtig krasse Hochzeitstorte oder das ist nochmal ein Flug irgendwo hin. Ne? Das ist halt echt schon viel Geld und das ist natürlich so Sachen, auch als Gast, dass man da so ein bisschen drauf achtet und wenn man irgendwo eingeladen ist und sagt so, hey, wenn man nicht kann, dass man einfach rechtzeitig absagt, so, weil das sind Sachen, die mir jetzt auch erst bewusst geworden sind, dass man oft dann natürlich auch Sachen gar nicht mehr absagen kann, wenn man Sachen gebucht hat. Dann ist den Caterern egal, ob dann die Person nachher kommt oder nicht, die haben das eingeplant. So, ne? Und dass man da irgendwie auch fair gegenüber den Leuten ist. Und ja, also ich meine, theoretisch, wir könnten jetzt auch, wenn Dan sagen, oder wenn wir sagen, wir können auch sagen, wir lassen das Ganze mit Italien, machen wir vielleicht, wer weiß, vielleicht kommen wir wieder und sagen so, Gott, das ist alles so viel teuer, zu teuer und sagen dann, nee, komm, wir feiern im Garten von meinen Eltern. So, ne? Also theoretisch, wenn man die Möglichkeiten hat, kann man ja meistens auch echt günstig heiraten. Ja, oder hier in Hamburg zum Beispiel an der Alster. Ich meine, ne, man kann sich da einen Park theoretisch, machen ja auch voll viel, dass sich da irgendwas aufbauen einfach und da eine kleine Party machen. Also
ja, ich glaube, es muss ja auch nicht, also teuer heißt ja nicht gleich gut, wenn das absolut nicht. Ich glaube, es muss halt einfach wirklich zu einem selbst passen, muss zum Paar passen und also das ist so meine persönliche Überzeugung, dass man wirklich die Feier für sich macht und nicht für die Gäste. Ich glaube, man neigt auch dazu irgendwie, was ist denn, wenn, aber Gast XY, der mag vielleicht, keine Ahnung, der mag halt kein Barbecue, aber du bist ja selber total der Barbecue-Fan. Ja, Mai, ist deine Hochzeit, dann mach ein Barbecue, wenn du darauf Lust hast, nach dem Motto. Also ich glaube, man muss sich da echt so gucken, dass man sich selbst treu bleibt, dass es zu einem irgendwie selber passt. Und ja, ich glaube, was mit der Deko, also wenn man auch irgendwie so auf Instagram oder Pinterest unterwegs ist, also man kann ja da sich Stunden über Stunden, ich kenne das, rumtreiben. Ja. Man muss sagen, okay, gut, man muss nicht alles machen. Und im Endeffekt, die Deko ist nicht entscheidend für eine gute Party irgendwie, die dann auch im Gedächtnis bleibt, wo man sagt, oh Mann, das ist total super Hochzeit gewesen. Jeder hat sich wohlgefühlt, man hat auch gesehen, das Paar, es liebt sich und es ist einfach ein toller Tag. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr individuelle Entscheidung.
Ja.
Aber, ja. Ich bin gespannt, was du auf jeden Fall aus Italien berichtest. Ich werde das in deinen Storys bestimmt erfahren.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja, und ich finde auch, was ich jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen gelernt habe oder noch ein bisschen mehr lernen muss, ist einfach, dass eine Hochzeit ja auch zwischen 2 Menschen passiert. Ne? Und ich glaube, das haben viele von uns Frauen so ein bisschen an sich, weil natürlich ist eine Hochzeit in der Regel eher ein Kindheitstraum von uns Mädels, ne? Als jetzt unbedingt von den Männern. Und wir haben dann ja, oder viele haben ja schon so eine gewisse Vorstellung und wollen dann irgendwie Prinzessin sein oder für den einen Tag muss halt alles so perfekt sein und das stimmt schon. Und Dan sagt auch, und das ist auch wirklich so, und er sagt auch mal, Luisa, im Endeffekt, ganz ehrlich, es geht halt um uns und die Leute und dass wir eine coole Zeit haben und das stimmt auch. Und ich weiß auch, eigentlich sehe ich das genauso, aber natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht wegen meinem Beruf oder weil ich so gewohnt bin, immer Bilder zu machen, immer alles so in Bildern und Videos zu sehen, denke ich mir so, nein, aber es muss alles perfekt aussehen. Aber mittlerweile bin ich da schon auch ein bisschen von ab. Weil ja, auf Pinterest und Instagram kann man wirklich Stunden verbringen und das hört ja gar nicht mehr auf und das wird ja immer schlimmer. Das ist auch so, mir hat auch schon ein Freund erzählt, dass teilweise Locations vor 2-3 Jahren einfach 3.000-4.000 Euro weniger gekostet haben. Ne? Dass das wirklich nur durch Pinterest und so gekommen ist, weil er irgendwie eine tolle Hochzeit hatte, tolle Bilder und auf einmal ist das alles schon so viel teurer geworden. Und irgendwann ist ja auch mal so eine Grenze. Und ja, ich meine, ich glaube auch, also die meisten Leute werden nachher erinnern, ob man im Pool gesprungen ist oder das Essen mega geil war oder die Musik war cool und jetzt nicht daran denken, oh mein Gott, die Blumen waren so schön. Ne? Also gibt wichtigere Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst und vielleicht so mit Blick ein bisschen, wie lange wir schon gesprochen haben. Ja. So, eine letzte Frage noch an dich. Hast du irgendwelche Visionen für dich, also finanziell, beruflich gesehen, so für die nächsten Jahre, die du unbedingt noch erreichen möchtest?
Also ich war mal bei einem Handleser und der hat mir, das ist schon auch jetzt fast 10 Jahre, glaube ich, her, und das war auf so einer Weihnachtsfeier, und der hat damals gesagt, hat meine Hand gelesen und meinte, dass ich, meine Geldlinie würde immer fließen und ich bräuchte mir keine Sorgen machen, also dass es einfach immer genug da ist. Nicht, dass ich super viel, sondern einfach immer, es ist immer genug da. Und klar, man kann das dann glauben oder nicht, aber ich muss sagen, irgendwie habe ich das so für mich verinnerlicht, dass es so immer dieser, dass ich versuche, mir nicht so einen Druck zu machen, ne? Immer so, es wird irgendwie mal genug da sein, wenn du so weiterlebst und auch irgendwie ein bisschen sparsam bist bei gewissen Dingen, aber trotzdem auch dein Leben genießt. Und so möchte ich eigentlich auch versuchen, weiterzuleben. Natürlich wäre es schön, wenn dann irgendwann noch Kinder dazukommen, ne? Und je nachdem, wie das dann in der Zukunft ist, auch vielleicht in welchem Land. Und ich fände es natürlich toll, wenn ich ja irgendwann vielleicht sogar noch mehr Immobilien, Immobilien ist einfach irgendwie so mein Ding, ne? So Immobilien hätte oder da vielleicht sogar noch ein zweites Standbein mit irgendwie aufbauen kann, wer weiß. Und ja, das war einfach immer das, was mir wirklich wichtig wäre, dass ich einfach hoffentlich niemals auf einen Kredit in dem Sinne sitzen muss. Jetzt natürlich beim Haus nimmt man auch einen Kredit auf, ganz klar. Ich habe ja auch Kredite definitiv gerade auch am Laufen, aber so, dass man jetzt nicht auf Pump leben muss oder irgendwie versucht, immer so mit Geld ganz gut umzugehen und auch ehrlich zu sich selber ist und sagt so, hey, wenn es mal gerade nicht so gut läuft, dann lässt man halt mal die Reise, ne? Oder lässt mal das schicke Essen oder, weiß ja nicht, den Urlaub sein. Das ist so, dass man immer darauf irgendwie achtet und auch ehrlich zu sich selber ist, was das angeht.
Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Dann herzlichen Dank, Luisa. Schön, dass wir gesprochen haben. Ich glaube, wir können jetzt noch lange weitergehen. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Wenn nicht, gerne, oder vor allem wenn, ja, gerne ein paar Kommentare ablassen, auch irgendwie von wegen, was so die nächsten Themen irgendwie sind. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen und gehen natürlich gerne in den nächsten Podcast-Episoden darauf ein. Dann, wie gesagt, herzlichen Dank, Luisa, und noch einen schönen Abend.
Danke, dass ich mit dabei sein durfte. War sehr, sehr spannend. Tschüss. Thank you.